Und in diesem Monat hat die ESA ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht. Die ESA, die European Space Agency. Und ich spreche nicht von dem, was gestern passiert ist oder vorgestern, wann war das, als Galileo in den Weltraum geschossen wurde, sondern ich rede von der Raumsonde Rosetta Anfang des Monats. Sie wurde von der ESA vor 10 Jahren abgeschossen und erreichte in diesem Monat die Umlaufbahn des Kometen 67P. Und dort soll die, und da gibt's noch zwei Namen, zwei ukrainische Namen dahinter, die versuche ich nicht auszusprechen. Dort soll die Sonde uns helfen, die Entstehung des Universums zu erforschen. Und die Kosten dieses europäischen Projektes belaufen sich auf über 1 Milliarde Euro. Und ihr Lieben, davon sind fast 20% aus der Tasche der Deutschen. Leute, das sind eure Steuergelder, um herauszufinden, was im ersten Buch Mose geschrieben steht. Das ist erstaunlich, oder? Nun, Satan ist der Erzfeind Gottes, der unheilbare Lügner und Betrüger, von dem die Bibel sagt, dass er der Vater der Lügen ist. Satan hasst die Wahrheit. Er beherrscht die Welt und regiert sie mit Falschheit. In Römer 1 können wir sogar lesen, dass die Menschheit, die Zivilisation im Allgemeinen die Wahrheit Gottes gegen die Lüge vertauscht hat. Mit anderen Worten, lebt die Welt mit einer alles durchdringenden Täuschung und Falschheit. Satans Lügen durchdringen buchstäblich sämtliche Gedanken, regieren die gesamte intellektuelle Arbeit, Wissenschaft, Philosophie, Soziologie, Psychologie und alles andere. Aber es gibt insbesondere 2 Lügen, die die Paradigmen für die moderne Kultur darstellen. Und die erste Lüge besagt, dass das Leben ein Zufall ist. Dass die Dinge, so wie sie sind, rein zufällig so sind, sodass niemand das so geplant hat und umgesetzt hat, dass sich die Dinge einfach so entwickeln haben. Rein zufällig, aus reiner Willkür. Das Leben ist willkürlich und es hat keinen Sinn und es gibt keinen Grund dafür. Es gibt weder einen souveränen Plan, der sich entfaltet, noch einen mächtigen Schöpfer, der ihn entwickelt hat und ausführt. Das ist die erste Lüge. Um es anders auszudrücken, wurde das Universum, so wie es existiert, nicht von Gott geschaffen. Gott ist auch nicht die Autorität über die Schöpfung des Universums. Es ist einfach eine Frage des Zufalls. Die zweite Lüge besagt, dass Wahrheit relativ ist. Die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Die Bibel gibt uns nicht die Wahrheit über falsch und richtig, über Leben und Tod, Moral und Unmoral in unserer Zeit, heute und auch nicht in der Vergangenheit. Es gibt keine Autorität außer uns selbst. Das Leben ist ein Zufall und die Wahrheit ist relativ. Diese beiden Lügen haben sich so in unserer Gesellschaft etabliert, dass die Menschen das christliche Weltbild, ich meine das wahre christliche Weltbild, hassen. Wir glauben nicht, dass das Leben ein Zufall ist. Wir glauben, dass das Universum, so wie es jetzt ist, von Gott geschaffen wurde und von Gott erhalten und regiert wird. Wir glauben nicht, dass die Wahrheit relativ ist. Wir glauben, dass die Wahrheit absolut ist und dass sie absolut auf den Seiten der Schrift enthüllt wird. Das glauben wir. Zu sagen, dass das Leben und das Universum, wie wir es kennen, das Werk des Schöpfers ist, der souverän ist und der alles erhält und der alles, was er begonnen hat, zu Ende führen wird, geht unserer Kultur nicht nur gegen den Strich, sondern löst in der Gesellschaft um uns herum sehr große Feindseligkeit aus. Es gibt also diese 2 großen verheerenden, vorherrschenden Ideologien. Es gibt keinen Schöpfer und es gibt kein moralisches Gesetz. Und das enthebt den Menschen jeglicher Rechenschaftspflicht. Nun, in dieser Serie befassen wir uns mit diesen beiden Lügen, weil die Lüge, dass das Leben ein Zufall ist, in 1. Mose 1 vollkommen widerlegt wird. 1. Mose 1 macht deutlich, dass es keine Evolution gibt und es etabliert die Tatsache, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Und wenn wir die Lehre von 1. Mose 1 für bare Münze nehmen, treten wir dem Angriff auf die Bibel als Wort Gottes entgegen. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, egal was es sagt, ob es von Geschichte, Moral oder von der Schöpfung redet. Egal, wo das Wort Gottes spricht. Übrigens gehen diese beiden Lügen Hand in Hand. Evolutionisten, die die Vorstellung eines Schöpfergottes ablehnen, lehnen demzufolge auch die Vorstellung von der Bibel als verbindliche Quelle, die von diesem Schöpfergott geschrieben wurde, einfach ab. Aber darüber hinaus müssen Evolutionisten, ob theistische Evolutionisten oder atheistische und humanistische Evolutionisten, ob sie nun an Gott glauben oder nicht, sie müssen 1. Mose 1 leugnen. Sie müssen leugnen, dass Gott das Universum erschaffen hat, wie es ist, und leugnen, dass der Bericht dieser Schöpfung, wie er in der Schrift enthalten ist, irrtumslos und unfehlbar ist. Das geht also wirklich gegen den Strich dieser beiden großen Täuschungen, was dort steht. Die wahre christliche Perspektive ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass Gott existiert und sich selbst in der Schrift offenbart hat. Und die wahre Perspektive ist also, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott der moralische Gesetzgeber ist und dass das Universum um uns herum das Werk seiner schöpferischen Hand ist und die Bibel die Offenbarung seines moralischen und seines geistlichen Gesetzes ist. Das ist die Wahrheit und das ist die richtige Perspektive der Schrift. Wir glauben, dass das, was 1. Mose sagt, genauso wahr ist wie jeder andere Teil der Schrift auch. Es gibt keine Grundlage dafür, die Wahrhaftigkeit von 1. Mose so zu manipulieren und in Frage zu stellen, dass nichts mehr übrig bleibt. Wir können das genauso wenig tun wie mit irgendeinem anderen Teil der Schrift. Jeder Unglaube, jede Manipulation oder Veränderung von 1. Mose ist ein Akt der Rebellion gegen Gott und sein Wort. Und das zu tun ist eine ernste Sache. Sich gegen Gott zu stellen ist eine sehr ernste Sache und zieht immer das göttliche Gericht nach sich. Nun hört einmal auf diese Worte. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen von denen in diesem Buch, das steht am Ende der Schrift, in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Die Bibel endet mit dieser Warnung, dass wir besser die Schrift nicht manipulieren. Und jeder, der die Schrift manipuliert und ihr irgendetwas zufügt oder etwas wegnimmt, zieht göttliches Gericht auf sich. Das ist ernst. Und wir können also schlussfolgern, dass eine Manipulation der Schrift, eine Veränderung der Schrift oder einfach die unverblümte Weigerung der Schrift, nicht zu glauben, für einen treuen, weisen Gläubigen unvorstellbar ist. Wenn du wirklich wahrhaftig gläubig bist, ist es unvorstellbar, dass du das ablehnst. Es ist jedoch nur logisch, dass ein Gottloser und töricht der Ungläubige das Zeugnis der Schrift angreifen würde. Und sie tun das ständig. Das ist ihr Leben. Für einen Gläubigen ist es unvorstellbar. Und dennoch gibt es so viele Christen, die das tun. Und sie würden die Moral der 10 Gebote in 2. Mose 20 nicht leugnen. Sie würden das prophetische Zeugnis des kommenden Leidens des Messias in Jesaja 53 nicht mal leugnen. Sie würden die Jungfrauengeburt von Jesus nicht leugnen. Sie würden das Evangelium der Gnade vielleicht auch nicht leugnen und die Notwendigkeit einer neuen Geburt nicht leugnen. Sie würden andere Dinge in der Schrift nicht leugnen. Aber wenn es zu der Lehre und zu der klaren Lehre von 1. Mose 1 kommt, fangen sie an, irgendwie weiche Knie zu bekommen. Und sie leugnen dies. Warum tun sie das? Warum setzen sich sogenannte Christen einer solchen Gefahr aus, der Drohung, wie sie uns am Ende der Schrift gegeben wird? Warum tun sie das? Warum würden Menschen sich angesichts solcher Warnung einfach in Gefahr bringen? Tun sie es, um irgendwelchen evolutionären Wissenschaftlern gefallen zu wollen, mehr als dem heiligen Gott? Lieben sie den Applaus der Menschen? Lieben sie den Ruf von Akademikern mehr als den Gott des Universums? Die Fragen müssen wir uns stellen. Das sind faire Fragen. Es ist einfach unvorstellbar, dass Menschen, die sich Christen nennen, 1. Mose leugnen würden. Auf welcher Grundlage? Dass es das Wort Gottes. Aber ihr Lieben, Satan war bei der Verbreitung seiner Evolutionslüge sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass die Mehrheit der bekennenden Christen das einfache, unverblümte Zeugnis von 1. Mose leugnen, dass Gott das gesamte Universum innerhalb von 6 24-Stunden-Tagen geschaffen hat, vor ungefähr 6 bis 7.000 Jahren. Die große Mehrheit bekennender Christen würde das leugnen. Ich garantiere euch das. Die große Mehrheit lehnt es ab. Warum tun sie das? Nun, Satan ist sehr schlau, sehr subtil und ist sehr erfolgreich dabei gewesen, die Lüge der Evolution zu verkaufen. Kein Teil der Evolutionslüge wird wirksamer verkündet und weitläufiger geglaubt als die Evolution des Menschen. Die meisten Menschen, die über die Evolution nachdenken, denken an ein Bildkonstrukt von einem affenartigen Wesen, das sich auf allen Vieren fortbewegt, und neben dem Wesen ist dann eine Sequenz, eine Reihenfolge von ungefähr 5 oder 6 verschiedenen Bildern, wie dieses Geschöpf plötzlich eine aufrechte Haltung wie ein Mensch einnimmt, und sie sagen, das sei der Verlauf der menschlichen Evolution. Und sie glauben das. Wir alle haben schon diese imaginären menschlichen Evolutionslinien gesehen, wo wir in einer Reihe von Zeichnungen vom Menschenaffen zum Menschen werden oder wurden. Jedes Schulkind im öffentlichen Bildungssystem lernt ständig, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und sie behaupten, es gibt Fossilien, die das beweisen. Und ich möchte an dieser Stelle gleich entkräften, angeblich gibt es Fossilien. Hin und wieder findet irgendjemand in Afrika oder sonst wo einen Knochen. Und auf Grundlage dieses Knochenfundes erzählen sie uns dann, dass sie das fehlende Bindeglied in der Sequenz identifiziert haben. Angeblich gibt es Fossilien, die das beweisen. Nur die Tatsache ist, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Und die meisten dieser Fossilien sind einfach nur Schwindel. Sind einfach Schwindel. Sie gehen davon aus, dass die Evolution wahr ist und versuchen deshalb alles so hinzubiegen, dass die Knochen zu den Zeichnungen ihrer Anschauung passen. Wer hat das so lange gedreht, bis sie sagen, oh ja, das kommt ungefähr hin. In einem Buch von John Ankerberg und John Weldon heißt es, Zitat Beginn, trotz des weit verbreiteten gegensätzlichen Glaubens sind die Fossilienaufzeichnungen der Menschheit überaus unzugänglich, um den Glauben an die Evolution zu rechtfertigen. Trotz einer 130-jährigen Suche gibt es keine Fossilien, die den Menschen überzeugend mit irgendeiner anderen Spezies in Verbindung bringen konnten. Die meisten haben sich als eindeutig falsch erwiesen. Zitat Ende. Und wie ich schon sagte, waren die meisten davon reiner Schwindel. Die Anthropologin Kathleen Joan Reichs zitierte, viele Autoritäten, die sich uneinig sind über diese vielen Entdeckungen angeblicher Vorfahren des Menschen, sagen, bis eine genaue Datierung der Fossilien möglich ist, muss eine Rekonstruktion dieser hominoiden Beziehung bestenfalls dürftig bleiben. Zitat Ende. Leute, hier haben wir eine ehrliche, eine aufrichtige Anthropologin, eine ehrliche Evolutionistin, die sagt, dass diese Fossilien nichts beweisen. Der Biochemiker Dwayne Gish schrieb, Zitat, es gibt keine Beweise, weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit, dass der Mensch sich aus irgendeiner niedrigeren Kreatur entwickelt hat. Es ist ein eigenständiger, separater und einzigartiger geschaffener Typus oder grundlegendes morphologisches Design, ausgestattet mit Qualitäten, durch die er weiter über allen anderen Lebewesen steht. Zitat Ende. An dieser Meinung hielt er bis zu seinem Lebensende in 2013 fest. Wir wollen hier nicht so technisch werden, aber nur um euch zu zeigen, dass die Bibel auch Recherchen in diesen Bereichen standhält, möchte ich euch bei der Evolution des Menschen die Dreiteilung der Fossilien, der menschlichen Fossilien zeigen. Den Ramapithecus, den Australopithecus und den Pithecanthropus wollen wir einmal beleuchten. Nun, diese vermeintlichen Fossilien haben alle einen lateinischen Namen erhalten, das ist teilweise auch eine Kombination zwischen Griechisch und Latein, und werden als Übergangsform zwischen Affe und Mensch propagiert. Und der Durchschnittsmensch auf der Straße glaubt wahrscheinlich immer noch, dass diese Klassifikation wahre Zwischenformen repräsentieren. Selbst unter Evolutionisten allerdings gehen dabei die Meinungen sehr, sehr weit auseinander. Keine dieser Klassifikationen dokumentiert irgendeine Form von menschlicher Evolution. Und die erste Kategorie, Ramapithecus, ist zum Beispiel nur eine in einer langen Kette von Geschöpfen, die zu irgendeinem Zeitpunkt einmal vorgeschlagen wurden. Mit anderen Worten, wurden die unterschiedlichsten Arten von Knochen in die Kategorie Ramapithecus eingeordnet. Und sie wurden als fehlende Bindeglieder eingestuft. Aber als umfassendere Beweise verfügbar wurden, wurden sie alle den Menschenaffen, das heißt den Affen, zugeordnet. Ich mag eigentlich das Wort Menschenaffen nicht, aber es ist eine eigenständige Größe. Ja? Ein Menschenaffe ist ein Affe. Okay. Sind einfach nur Affen. Und dann gibt es da die Gattung des Australopithecus. Kommt nicht von Australien. Pithecus ist altgriechisches, ist Affe. Und Australis heißt Süd. Hat nichts mit Australien zu tun. Also liegt auch, Australien ist auch im Süden, ja, stimmt. Aber von dem wurde behauptet, das sei der Beweis menschlicher Evolution. Und die Meinung, diese Fossilien würden echte Zwischenformen repräsentieren, wurde von dem bekannten britischen Anatom. Ein Anatom ist ein Wissenschaftler, der die Anatomie des Menschen studiert und untersucht. Ja, wurde von dem britischen Anatom Solly Zuckerman und Dr. Charles Oxnard, ehemaliger Professor der Graduate Studies und Professor für Anatomie an der Southern California Medical School, in Frage gestellt. Die stellen das einfach in Frage. Zuckerman leitet über 15 Jahre lang ein Forschungsprojekt und studierte die anatomischen Merkmale von Menschen und Affen. Und die Australopithecus-Fossilien und anatomische Proben von Hunderten von Menschen und Affen, er verglich sie mit allen verfügbaren Fossilienfragmenten dieser spezifischen Kategorie. Die meisten Evolutionisten scheinen den Australopithecus als einen Genus des Hominoiden oder der Familie des Menschenaffen zu klassifizieren. Aber Zuckerman antwortet ihnen, und er sagt ihnen allen, Zitat, ich selbst bin davon weiterhin vollkommen unüberzeugt. Fast immer, wenn ich versucht habe, die anatomischen Behauptungen, auf denen der Status des Australopithecus basiert, zu überprüfen, bin ich gescheitert. Zitat Ende. Und er schlussfolgert, dass es nichts weiter als ein Affe war und in keiner Weise mit den Vorfahren des Menschen verwandt ist. Und das ist eine ehrliche evolutionäre Betrachtung dieser Dinge. Und die entlarvt solche Behauptungen und erweist sie als hinfällig. Nur die Arbeit von Zuckerman und Oxnard war buchstäblich so schlüssig, dass viele andere Wissenschaftler sich einreihen mussten. Und das trifft auch auf den letzten Typus zu, den ich erwähnt habe, den Pithecanthropus. Das ist dieselbe Geschichte. Den Pithecanthropus kennt ihr vielleicht als den Java-Menschen oder den Peking-Menschen. Darunter ist er auch bekannt geworden. Er ist die Schöpfung von irgendeiner Übergangsform aus winzig kleinen, skelettartigen Fragmenten. Und sie glauben heute, dass das nie ein Mensch war, sondern das war ein Verwandter des Gibbons. Und ihr wisst, die Gibbons, das sind nicht die Leute in eurer Nachbarschaft, sondern das sind Affen. Ja? Sie waren einfach ein Menschenaffen. Nun, die Cro-Magnon-Menschen, so sagt auch die DNS-Untersuchung, sind nach neuesten Erkenntnissen auch nichts weiter als menschliche Skelette. Da der Mensch sich nicht von alleine entwickelt hat, Leute, ist es unmöglich zu beweisen, dass er das getan hat. Macht Sinn, oder? Evolutionisten haben Probleme zu beweisen, dass der Mensch sich von alleine entwickelt hat, weil das nie geschehen ist. Woher wissen wir das? Aus der Schrift. Und deshalb sind sie völlig verwirrt, weil sie versuchen, die ganze Sache ihren Vorstellungen anzupassen. Und Leute, das funktioniert nicht. Hier sind ein paar Stimmen führender Evolutionisten. Als ein gewisser Robert Martin, er drückt aus, dass es, Zitat, kein eindeutiges wissenschaftliches Bild der Evolution gibt. Louis Leakey, ein sehr bekannter britischer Paläanthropologe, sagte, es wird unter Umständen nie möglich sein, genau zu sagen, was sich zu was entwickelt hat. Leute, das ist sehr ernüchternd, besonders wenn du dein ganzes Leben darauf verwendet hast, das zu studieren und am Ende deines Lebens zu dieser Erkenntnis kommen musst. Der zweite Sohn von Louis Leakey, Richard Leakey, sagte in einem Interview über das Studium des frühen Menschen, ich denke, wir erraten immer noch sehr viel. Professor David Pilbeam glaube, so wird er ausgesprochen, kommentierte, es gibt keinen eindeutigen und unaufhaltsamen Weg vom Menschenaffen zum Menschen. Zitat Ende. Zu der Frage, ob der Mensch sich aus Schimpansen und Orang-Utans oder Gibbons weiterentwickeln hat, sagte diesem Pilbeam, er sagte, die Fossilienfunde sind dehnbar genug und die Erwartungen robust genug, um fast jede Geschichte zu untermauern. Und in einer weiteren aufschlussreichen Aussage sagte er, vielleicht sind Generationen von Studenten der menschlichen Evolution, mich eingeschlossen, in Finsternis umhergetaumelt, denn unsere Datenbank ist zu spärlich, zu unverlässig, um unsere Theorien auf ihrer Grundlage zu formen. Die Theorien, hört mal gut zu, die Theorien sind viel mehr Aussagen über uns und unsere Ideologien als über unsere Vergangenheit. Zitat Ende. Das ist eine heftige Aussage. Die Frau Mary Leakey, das ist die zweite Frau von diesem Louis Leakey, ebenfalls eine wohlbekannte Anthropologin, kommentierte ihre lebenslangen Bemühungen, einen Stammbaum der Evolution zu entwickeln, folgendermaßen. Sie sagt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, die bekannten hominoiden Fossilien einem zuverlässigen Schema zuzuordnen. Zitat Ende. Natürlich ist das unmöglich, weil das so auch gar nicht geschehen ist. Die ganze Sache ist nur ein Produkt ihrer Einbildung, weil sie Gott ausschließen wollen. Römer 1 macht das sehr deutlich. Sie haben Gottes Wahrheit in der Schrift einfach genommen und sie haben sie mit einer Lüge vertauscht. Sie wollen Gott und seine Offenbarung, die Bibel nicht. Sie wollen nicht, dass Gott einen Platz in ihrem Leben einnimmt und ein moralisches Gesetz über sie erlässt. Lieben, das, was die Wissenschaftler heute tun, ist das, was zur Zeit Jesu die Juden taten, als sie sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir werden uns nicht der Souveränität Gottes unterordnen. Und so unterliegen sie der Klassifizierung von Psalm 14, Vers 1 und Psalm 53, Vers 1, wo es heißt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und ich verstehe, dass die Gottlosen das glauben, dass sie nicht wollen, dass Gott einen Platz in ihrem Leben hat. Das kann ich verstehen. Ich verstehe ihren Wunsch, Gott loszuwerden. Ich verstehe, warum sie das erste Kapitel der Bibel nicht akzeptieren wollen, warum sie keinen eindeutigen Bericht von 1. Mose akzeptieren wollen. Aber ich verstehe nicht diesen lächerlichen, unverständlich lächerlichen Hang zur Täuschung unter bekennenden Christen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, selbst der Prophet Maleachi drückt es in Kapitel 2, 10 ganz einfach aus. Rhetorische Frage. Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Antwort ist selbstverständlich. Wir alle sind das Produkt von Gottes Schöpfung. Und Johannes sagt, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Die Wahrheit über die Entstehung des Menschen ist, dass er so geschaffen wurde, wie er jetzt ist. Leute, Adam war kein anderer Mensch als ihr. Wenn überhaupt, dann seid ihr nicht das, was Adam war. Sondern er war wahrscheinlich viel intelligenter. Und das sage ich nicht, um euch irgendwie persönlich vor den Kopf zu stoßen, sondern das ist einfach aufgrund der Sünde hat sich der Mensch so weit von der Intelligenz entfernt, dass wir nicht mehr das sind, was Adam einst war. Am sechsten Tag finden wir etwas über die Schöpfung des Menschen heraus. Lasst uns also da anfangen, den Text aufzuschlagen in 1. Mose Kapitel 1. Und ich lese von Vers 24 bis zum Ende des Kapitels. Da heißt es, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Art, nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Gras zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Nun, die ersten 5 Tage der Schöpfung haben wir bereits angesehen. In den ersten 5 Tagen wurde der Wohnraum des Menschen geschaffen, ausstaffiert. Der Mensch ist der König auf Erden und die Krone von Gottes Schöpfung, geschaffen in Gottes Ebenbild. Und der ganze Rest der Schöpfung diente nur dazu, ihm eine Wohnstätte zu bereiten. Sie war die Vorbereitung für das Erscheinen des Menschen, die ganze Schöpfung. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass Gott am 5. Tag alle Tiere im Meer und alle Vögel am Himmel geschaffen hatte. Und deshalb war es am Anfang des 6. Tages nötig, Erdbewohner zu schaffen. Und diese Bewohner werden in den Versen 24 und 25 in 3 Kategorien unterteilt. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde. Das war sozusagen die letzte Regung, als Gott den Wohnraum vorbereitete, in dem der Mensch leben sollte. Der Mensch war das Objekt, der Dreh- und Angelpunkt seiner Schöpfung, um den es hier ging. Es war die Erschaffung des Menschen mit dem Ziel der Errettung, die Gott von Anbeginn im Sinn hatte. Alles andere im Universum wird verloren gehen. Alles andere im Universum wird vergehen, wird aufhören zu existieren. Die Sterne werden laut Offenbarung vom Himmel fallen. Die Sonne wird erlöschen, der Mond wird nicht mehr scheinen. Das ganze Universum wird sich aufrollen wie eine Papyrusrolle. Die ganze Schöpfung wird schmelzen durch glühende Hitze. Das Universum wird sich wieder auflösen. Die Schöpfung wird rückgängig gemacht. Sie wird entschaffen. Ja, schaffen und entschaffen. Als würde man einen Film rückwärts ablaufen lassen. Alles, was auf der Erde lebt, wird entschaffen. Das Universum wird nicht länger existieren. Jedes grüne Ding, jede Pflanze, jeder Baum, jeder Bewohner des Meeres, des Himmels und jedes Landtier, jedes Geschöpf irgendwo im Universum wird am Ende seines Lebens sterben. Und wieder was? Zu Staub werden. Nun, das wird unser menschlicher Körper auch, aber der Mensch wird existieren. Er wird existieren. Er ist für die Ewigkeit geschaffen. Der Mensch ist die Hauptfigur und die ganze Entfaltung der Schöpfung dient dazu, nur eine Bühne zu schaffen, auf der die große Saga der Errettung gespielt werden kann, während Gott eine Braut für seinen Sohn sucht, um seine Gnade, um seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl und seine Erlöserkraft gegenüber dem Universum von Engeln und Menschen zu demonstrieren. Die Schöpfung des Menschen ist also das Hauptthema. Und die entsprechende Bibelstelle widmet der Schöpfung des Menschen mehr Zeit als der Schöpfung jedes anderen Elements in der Schöpfungsgeschichte. Deshalb werden wir, so Gott will, auch noch 2 weitere Predigten zu diesem 6. Tag hören. Also heute fangen wir nur ein bisschen an, dran zu kratzen. Auch das gesamte 2. Kapitel berichtet noch ausführlicher über die Schöpfung des Menschen, weil das von so zentraler Bedeutung ist. Aber ich möchte euch einmal auf die entsprechende Parallele zum 6. Tag aufmerksam machen. Der 6. Tag, an dem die Tiere und der Mensch geschaffen wurden, entspricht dem 3. Tag, an dem das Festland geschaffen wurde. An Tag 6 wurden die Lebewesen auf der Erde gemacht, an Tag 3 unmittelbar, nachdem die Schöpfung der unbelebten Natur abgeschlossen war, wurden die Pflanzen erschaffen, die auf der ganzen Erde vorherrschen. An Tag 6 wurde nach der vollständigen Schöpfung von Gewächsen und Tieren der Mensch geschaffen, der über das auf der Erde geschaffene Leben herrscht. Das entspricht also dem 6. Tag. Und wir haben diese Parallelen überall gesehen. Tag 1 entspricht Tag 4, Tag 2 entspricht Tag 5, Tag 3 entspricht Tag 6. Und das Schema ist immer dasselbe. Vers 24, schaut mal hinein, heißt es, und Gott sprach. In Vers 25, und Gott machte. Und das sind in Wirklichkeit Parallelen. Gott schafft buchstäblich, indem er Dinge durch sein Wort ins Leben ruft. Indem er Dinge durch sein Wort kreiert. Und auf typisch hebräische Weise wird dieser Schöpfungsakt auf zwei unterschiedliche Weisen wiederholt, um diese unmissverständliche Klarheit der Aufzeichnung zu besiegeln. Und Gott sprach, und das ist eine parallele Aussage zu Gott schuf, wird bekräftigt, und was durch Gott sprach, bewirkt wurde, entstand. Im Allgemeinen sagte Gott, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Lebende Wesen. Und das sind Landtiere. Die Meeresbewohner waren ja bereits am fünften Tag geschaffen worden, genauso wie die Tiere in der Luft, die Vögel. Nur die Landtiere waren noch nicht erschaffen. Und sie wurden innerhalb eines Augenblicks geschaffen. Gott bezieht sich hier auf Landtiere in drei Kategorien. Nun, diese Aufteilung stimmt nicht mit der modernen Taxonomie überein, denn gegenwärtig redet man zum Beispiel von ihnen als Amphibien und Reptilien und Säugetieren und so weiter. Aber die Bibel nennt uns einfach drei schlichte Kategorien. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde. Und Vieh ist sehr wahrscheinlich ein Begriff, und die meisten hebräischen Gelehrten stimmen damit überein, werden Tiere bezeichnet, die gezähmt werden können, die sich für die Nutzung durch den Menschen trainieren lassen. Und wir würden dabei typischerweise in unseren Gefilden an Hunde denken. Aber das wäre wohl nicht die einzige Art von Tier, die die Bibel im Sinn hat. Hier würde es um Tiere geben, die zum Beispiel Milch geben. Ob das Kühe sind oder Ziegen oder Tiere, die sich reiten lassen oder Lasttiere oder ähnliches. Tiere, die sich zähmen lassen und vom Menschen genutzt werden können. Die zweite Kategorie ist Gewürm. Und dabei denken wir normalerweise an den großen Wurm, eine Schlange und die Echsen und derartige Tiere. Aber es geht wahrscheinlich darüber hinaus. Alles, was kriecht oder auf dem Boden krabbelt. Und dazu würden auch viele Insekten gehören. Und so sind sich übrigens die meisten hebräischen Gelehrten einig. Kleine Tiere mit kurzen Beinen, die über den Boden hoppeln. Wie zum Beispiel Kaninchen, die sich in eurem Garten an den schönen Salaten vergreifen. Oder einfach kurze Beine, und ein hebräischer Autor sagte, Tiere mit kurzen Beinen, deren Bäuche dicht über dem Boden sind. Insekten, Nagetiere, Schlangen, Amphibien und so weiter. Solche Tiere werden in 3. Mose 11, 29 übrigens folgendermaßen beschrieben. 3. Mose 11, 29 sagt, auch diese sollen für euch unrein sein von dem Gewimmel, das auf der Erde kriecht. Das Wiesel, die Maus, die verschiedenen Eidechsenarten, der Gecko, die Mauereidechse, die Letaa-Echse, der Salamander und das Chamäleon. Hier findet sich eine Kombination dieser Dinge, der Maulwurf, die Maus und Reptilien. Und das ist wahrscheinlich eine ziemlich allgemeine Kategorie für alles, was kriecht und irgendwo krabbelt. Und dann ist da die dritte Kategorie, die Tiere der Erde. Und das bezieht sich auf vier Beine einer gewissen Größe, die in der Regel nicht zahm sind. Und wir denken vielleicht an Löwen, an Giraffen, Elefanten, Nashörner, Flusspferde und Tiger und ähnliche Tiere, die für keinerlei menschliche Zwecke gezähmt werden, allgemein gesprochen, obwohl es natürlich möglich ist. Den indischen Elefanten kann man zähmen, kann man reiten, kann man auch benutzen als Traktor sozusagen und Zugmittel, Lasttier. Aber im Allgemeinen gesprochen sind das hier Tiere, die nicht gezähmt werden können und wild auf der Erde umherwandern. Und das tut der afrikanische Elefant. Und das war's eigentlich. Es gibt zahme Tiere und ungezähmte Tiere, Tiere, die überirdisch leben und jene, die auf dem Boden krabbeln und kriechen. Das sind die Kategorien. Das ist die allgemeine Klassifikation, die nicht wirklich etwas mit dem willkürlichen System der Menschen erfundenen Taxonomie zu tun hat. Es ist nur ein ganz einfaches, simples, natürliches System. Und Tatsache ist, dass alle drei Kategorien gleichzeitig geschaffen wurden. Das ist beeindruckend, das kann man aus dem Text erkennen. Schaut einmal Vers 24, da steht Vieh, Gewürm und Tiere der Erde. Und jetzt könnte jemand sagen, ach, das Vieh kam also zuerst und daraus entwickelte sich dann Gewürm und daraus wiederum die anderen Tiere. Nein, 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 so geht das nicht. Denn in Vers 25 wird das noch einmal wiederholt, nur in umgekehrter Reihenfolge. Da kommen die Tiere der Erde zuerst, dann das Vieh und an dritter Stelle das Gewürm. Die Mischung dieser Reihenfolge ist also eine sehr gute Methode, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass sie gleichzeitig erschaffen wurden, dass sie sich nicht eine aus der anderen entwickelten. Sie alle wurden gleichzeitig durch Gottes Kraft erschaffen. Keine Evolution, kein Überlebenskampf, kein Überleben des Stärkeren, keine Mutation in irgendeiner Form. Gott erschuf einfach alle diese Tiere in großer Vielfalt. Und Leute, die Vielfalt ist wirklich absolut verblüffend. Allein die Vielfalt von Fischen im Meer und von Tieren, einschließlich Säugetieren, die im Meer schwimmen, ist so verblüffend. Und es werden immer neue entdeckt. Und es gibt tausende bereits ausgestorbene Arten von Tieren. Und es gibt tausende bereits, die wir nicht mehr erforschen können, weil sie nicht mehr da sind. Und dann ist da die Vielfalt der Vögel, die am Himmel fliegen. Und manche Menschen sind begeisterte Ornithologen und kommen mit ihren Ferngläsern raus und liegen stundenlang auf dem Bauch, um ein paar Vögel zu finden. Und die Wunder der Vögel am Himmel zu sehen. Ich könnte mich dafür begeistern. Das glaube ich. Und dann sieht man da Insekten und alle Entomologen. Zu dem mein Urgroßvater war das ja, der war ein weltberühmter Entomologe. Das entzückt mich nicht so sehr, diese Insekten sowas. Aber wir haben ja über den Bombardierkäfer gesprochen, das hat mich auch schon begeistert. Aber die kriechen in einer so großen Vielfalt. Und es ist einfach nur atemberaubend zu erkennen, wie Gott das alles geschaffen hat. Dass Gott intellektuell über solch gewaltige Fähigkeit besitzt, um all diese Geschöpfe auszudenken und sie zu konzipieren. Aber er hat es getan. Und dann in Vers 24 heißt es, die Erde bringe hervor. Nun, warum sagt er das? Warum sagt er, die Erde bringe hervor? Das soll einfach bedeuten, etwas soll aus der Erde erscheinen. Aber hier wird auch beabsichtigt zu zeigen, dass die Körper der Tiere aus denselben Elementen wie die Erde sind. Die Körper der Tiere bestehen aus denselben chemischen Elementen wie die Erde. Und sie kommen aus der Erde, um geformt zu werden. Und wenn sie sterben, landen sie wieder unter der Erde, weil sie ganz einfach aus diesen Elementen bestehen. Und das trifft sogar für uns Menschen zu. Wir sind nichts anderes als ein Stück Erde. Habe ich ja gesagt. Und zwar ein ganz kleiner Haufen. Ja, wir haben ja mal darüber gesprochen, wie wenig wir eigentlich sind. Lasst uns Kapitel 2, 7 mal anschauen. Da heißt es, da bildete Gott der Herr, das ist Jahwe Elohim, den Menschen im Staub von der Erde. Er formte den Menschen vom Staub der Erde und so machte Gott ihn aus irdischen Elementen. Die Tiere haben genau dasselbe chemische Material. Und Gott schuf sie und er nannte sie Lebewesen. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept. Pflanzen und Bäume werden nie als Lebewesen bezeichnet. Die Vegetation, die in Versen 11 und 12 erschaffen wurde, wird Gewächs genannt, aber nie Lebewesen bezeichnet. Und wenn ihr bei Vers 20 ankommt, tauchen die Lebewesen das erste Mal auf, wenn die Meeresbewohner erschaffen werden und die Tiere der Luft, die Vögel und die Fische und was sonst noch im Meer lebt. Sie werden als Lebewesen bezeichnet. Nun, was ist charakteristisch für ein Lebewesen? Sie sind mobil und sie bewegen sich. Pflanzen tun das nicht. Ja, sagt jetzt jemand, wenn der Wind weht, bewegen die sich auch. Oder kennst du die fleischfressende Pflanze? Die bewegt sich auch. Nun, ihr könnt eine Pflanze nicht trainieren, etwas zu tun, weil sie kein Bewusstsein hat. Lebewesen schon. Sie haben ein Bewusstsein und Mobilität im Gegensatz zu Pflanzen. Tiere können auf ihre Umgebung reagieren, aber sie wissen nicht, dass sie das tun. Sich seiner Selbstbewusstsein bedeutet, zu wissen, wer man ist und zu wissen, dass man auf seine Umgebung reagiert. Und so verfügen sie über ein Bewusstsein, jedoch ohne sich selbst bewusst zu sein. Und wenn sie sterben, kehren sie einfach zum Staub zurück. Sie sind einfach deshalb von der Welt, weil sie Teil des Dekors sind, des Schmuckes sind, das Gott verwendet, um dem König der Erde seine Wunder zu demonstrieren. Die sind für uns geschaffen. Die Pflanzen, die Tiere, all die Vielfalt, zu unserer Freude, damit wir Gott besser anbeten können. Achtet einmal auf Verse 24 und 25, da steht der Ausdruck nach ihrer Art, der wird wiederholt. Zweimal in Vers 24 und sogar dreimal in Vers 25. Und das wird uns mittlerweile schon ein bisschen vertraut. In 1. Mose 1 lesen wir das insgesamt 10-mal nach ihrer Art. Nach ihrer Art. Und das ist, wie schon vormals erwähnt, ein Hinweis auf die Einschränkung der Vielfalt. Wir wollen nicht allzu technisch werden und das als Spezies oder Genus oder dass es etwas derartiges bedeutet, was auch immer der wissenschaftliche Terminus ist für diese Klassifizierung. Es reicht, wenn wir hier sagen, dass damit eine Einschränkung der Vielfalt bezeichnet wird. In jedem Fall gibt es einen genetischen Code, eine DNS, eine Sequenz von Chromosomen, die in jeder Zelle eines jeden Lebewesens verschlüsselt ist und über das Wesen dieses Lebewesens entscheidet. Und dieses Lebewesen wird gemäß seiner Natur sein. Innerhalb dieser DNS kann es wohl Variationen geben. Das kann sein, aber es wird nie etwas anderes werden als das, was es ist. Das wird von der DNS kontrolliert. Und das wird impliziert durch das Konzept der Arten hier in der Schrift. Alles nach seiner Art, nach seiner Art, nach seiner Art. Oder nach ihrer Art. Die Pflanzen entstanden übrigens vor den Tieren und den Fischen, vor den Vögeln. Und das widerspricht direkt dem traditionellen System der Evolution. Das besagt, dass alles Tierleben im Meer begann und aus dem Meer kroch und zu irgendeinem Zeitpunkt im Verlauf von 100 Millionen von Jahren aus dem Meer herauskroch und sich, nachdem es dann an Land war, rein zufällig zu Pflanzen und was immer sich entwickelte. Aber in 1. Mose sehen wir, dass Pflanzen zuerst geschaffen wurden und dann kam die Schöpfung der Meeresbewohner, der Tiere am Himmel und der Tiere an Land. Das Beste, was wir über Arten sagen könnten, ist also, dass sie eine Einschränkung der Vielfalt beinhalten. Gott schuf diese Geschöpfe so, wie sie sind. Hunde waren Hunde und Pferde waren Pferde. Ameisen waren Ameisen. Und obwohl es darunter viele verschiedene Arten gibt, ja, Spinnen waren Spinnen und Schlangen waren Schlangen, Frösche waren Frösche. Ja, und obwohl es da Variationen gibt, gibt es doch Einschränkungen dieser Variation. Sie bleiben immer ein Frosch. Das eine entwickelt sich nicht zu dem anderen. Und das wird in 1. Mose 1 10-mal wiederholt. Als wüsste Gott, und er weiß es natürlich, dass jemand kommen sollte und eine Lüge verbreiten würde, dass eine Art sich zu einer anderen entwickelt und keine Einschränkung über bestehende Variationen gibt. Als hätte Gott das gewusst. Hat er das gewusst? Natürlich hat er das gewusst. Und am Ende von 24 heißt es, und es geschah so. Und auch davon haben wir schon viel gehört. Als Gott etwas tat, geschah es so. Und es ist ein wichtiger, kleiner Ausdruck, der bedeutet, dass etwas unveränderlich fest und dauerhaft war und so blieb. Und sie blieben im Rahmen ihrer Art und ihre Variation ist beschränkt. Nun, es gibt einige Veränderungen, das wissen wir. Genetik kann das bewirken, besondere Züchtungen, aber im Wesentlichen wird es immer dieselbe Art von Lebewesen bleiben. Und schließlich wird die Schöpfung dieser Lebewesen an Land mit einem Kommentar von Gott versehen. Am Ende von Vers 25, Gott sah, dass es gut war. Gott hat es übrigens schon die ganze Zeit gesagt, Vers 4, Vers 10, Vers 12. Vers 18, Vers 21 und Vers 25 und dann am Ende in Vers 31, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, sah er, dass es sehr gut war. Kann man gar nicht verstehen, ne? Doch, kann man verstehen. Da gab es noch keine Sünde. Alles war gut, was Gott geschaffen hat. Es war einfach nur gut. Aber hört euch jetzt einmal Folgendes an. Es gab keine Missbildung, es gab keine Mutation, keine Minderwertigkeit, keine natürliche Auslese, kein Überleben des Stärkeren, denn es gab keine Tiere, die nicht fit waren. Es waren einfach nur gute Tiere. Es gab keine Unvollkommenheit, nichts Minderwertiges. Es war sehr gut. Und wir werden noch näher darauf eingehen, was das bedeutet, wenn wir zu Vers 31 kommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war alles gut. Leute, es gab nicht mal den Tod auf der Erde. Der Tod erschien erst in Kapitel 3 auf der Bildfläche, nachdem der Mensch gesündigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt also war die Erde bereit für den Menschen, der dann über die Erde herrschen sollte. Übrigens, der Herr muss all die Tiere im ersten Teil von Tag 6 erschaffen haben, weil der Rest des Tages dazu diente, den Menschen zu erschaffen. Okay? Er hat sie wahrscheinlich sehr schnell geschaffen am ersten Teil des Tages und den Rest hat er darauf verwendet, den Menschen zu schaffen. Das erforderte etwas mehr Aufwand. Daraufhin wird hier in diesem Kapitel nicht im Detail eingegangen, aber in Kapitel 2 wird das beschrieben und wir werden uns da später noch ein bisschen mit beschäftigen. Aber lasst uns jetzt Verse 26 und 27 betrachten, zumindest sehr kurz. Wir kommen zum Höhepunkt von Gottes Schöpfung. Da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische am Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über das Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier ist er, der Höhepunkt der Schöpfung, der Grund für alles. Wieder dieselbe Formel, überall, und Gott sprach, Vers 26 und Vers 27, eine parallele Aussage, und Gott schuf, genau dieselbe Formel. Und Gott spricht und Gott erschafft, ein und dasselbe. Und deshalb wird auch immer wieder von der Es-Werde-Schöpfung, dieser Fiat-Schöpfung, ja, nach dem lateinischen Wort Es-Werde, es soll werden, es soll sein. Gott ruft die Dinge durch sein Wort ins Leben. Aber achtet einmal zum Beispiel auf Vers 26, dort steht nicht, es soll es werde. Was steht da? Lasst uns, steht auf einmal. Lasst uns den Menschen machen. Oh, das ist ganz neu. Das haben wir noch nie gesehen. Ein sehr wichtiger Unterschied, eine wichtige Verschiebung in der Sprache. Die ganze Zeit in Versen 3, 6, 9, 11, 14, 20 und 24 heißt es immer wieder, es werde, es soll. Das ist eine unpersönliche Form des hebräischen Verbs, es soll, es werde. Fast als sei Gott nicht persönlich daran beteiligt. Aber nur fast. Es soll, es werde. Aber hier heißt es auf einmal, lasst uns. Und an diesem Punkt wird Gott persönlich, hört mal gut zu, denn Gott ist dreieinig. Wenn er sich persönlich vorstellt, dann im Plural. Es steht hier im Plural, lasst uns. In Johannes Kapitel 1 steht, dass Jesus Christus alles erschaffen hat. Ist euch das bewusst? Das heißt, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Hier heißt es, dass Gott erschaffen hat. Und in Johannes 1 lesen wir, dass Jesus alles erschaffen hat, auch Kolosser 1. Selbst der Geist Gottes ist an der Schöpfung laut Kapitel 1, 2 beteiligt. Die gesamte Dreieinigkeit ist daran beteiligt. Und wenn Gott zur Schöpfung der menschlichen Rasse kommt, bedient er sich nicht dieser unpersönlichen Worte es soll oder es werde Begriffe, sondern er verwendet Sprache, die offenbart, dass er in sich spricht. Er spricht in sich, lasst uns. Also ein Monolog, spricht mit sich. Lasst uns nach unserem Ebenbild machen. Und damit gewährt er uns einen Einblick in einen Plan der Dreieinigkeit. Er kommuniziert mit sich selbst über dieses wichtigste aller Geschöpfe. Und das ist wirklich ein klarer und unbestreitbarer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Die vollständige Erklärung der Lehre der Dreieinigkeit wird erst im Neuen Testament verständlich. Denn erst dort erhaltet ihr die volle Theologie der Dreieinigkeit, aber sie wird definitiv schon im Alten Testament offensichtlich. Es gibt den Engel des Herrn, der niemand anders ist als der Sohn Gottes vor seiner Fleischwerdung, und es gibt Gott, den Vater. Und hier findet eine intertrinitare Kommunikation statt, also eine Zwischentrinitare, also innerhalb der Dreieinigkeit findet Kommunikation statt. Lasset uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und David sagt in dem Psalm, der Herr, das ist Jahwe, spricht zu meinem Herrn Adonai. Ein Gespräch zwischen dem Vater, das ist zweifelsohne, und dem Sohn. Das Alte Testament enthält also eine Reihe von Offenbarungen der Dreieinigkeit. So auch im Psalm 2. Sagt der Vater zum Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben. Das ist eine messianische Verheißung, eine Prophetie auf den Messias, auf unseren Herrn Jesus Christus im Psalm 2. Und es gibt noch ein paar andere Textstellen dieser Art, ich möchte sie aus Zeitgründen jetzt nicht anführen, aber die sind im Alten Testament vorhanden. Es ist wichtig, dass anzuerkennen. Aber ein volles Verständnis der Dreieinigkeit sehen wir erst im Neuen Testament deutlich. Und ihr wisst auch, warum das so ist, weil das zweite Glied der Dreieinigkeit, der Jesus Christus, dort zum Menschen wird und Menschengestalt annimmt. Was beinhaltet diese intertrinitare Kommunikation? Lasst uns. Was enthält es alles? Bei diesem Gespräch innerhalb der Gottheit ging es um Erlösung. Denn die Erde war bereits geformt und laut der Schrift, Offenbarung 13,8 und 17,8, wurden unsere Namen vor Grundlegung der Welt in das Lammesbuch des Lebens eingetragen. Wir wissen also ein wenig darüber, worum es bei diesem Gespräch ging, bevor die Erde geformt wurde und bevor der Mensch erschaffen wurde. Es war ein Gespräch, das ein solches Niveau erreicht hat, dass tatsächlich Namen in Gottes Buch verzeichnet wurden. Dessen Namen standen dort? Ich weiß, meiner stand da. Hoffentlich auch eure Namen, wenn ihr an Christus gläubig seid. Und ich weiß auch, dass wir laut Epheser 1 auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Steht das nicht da? Sehr eindeutig. Kapitel 1, Epheserbrief. War es also etwas darüber, worum es bei diesem Gespräch ging. Es gab eine Unterhaltung über die Erlösung innerhalb der Dreieinigkeit. Hört mal gut zu, das ist spannend. Es gab einen Plan, der sich in Gottes Gedanken entfaltete, und das war der Plan. Gott liebte den Sohn mit einer vollkommenen Liebe. Gott wollte seine Liebe für den Sohn unter Beweis stellen. Diese reine und vollkommene Liebe, die er für die zweite Person der Dreieinigkeit empfand, und er entschied sich, das auf so erstaunliche Weise zu tun, indem er eine Braut für seinen Sohn suchte. Und mit Braut meinte er die erlöste Menschheit, die seinen Sohn anbeten, lieben, ehren und seinem Sohn für immer dienen würde. Das tun wir in der Zukunft. Und er würde diese erlöste Menschheit buchstäblich dorthin bringen, wo Gott lebt, in der Herrlichkeit des Himmels. Und sie würden dort für immer zusammenleben. Leute, so sah der Plan aus. Die Erschaffung der Erde, des gesamten Universums und aller Dinge darin war lediglich die Bühne oder die Kulisse, vor der der gesamte Plan sich entfalten sollte. Darum geht es. Deshalb ist es so schrecklich, wenn ich irgendwo auf Arte oder sonst wo höre, ja, der Mensch ist nur dieses hohe Tier, dieses höher entwickelte Tier. Und wir sind alle nur Tiere, wir sind alles nur Tiere. Nun, ihr fragt jetzt vielleicht, war es nötig, all diese Dinge zu erschaffen? Ja, denn die Schöpfung sagt etwas über Gott aus, wer er ist. Und sie verkündigten den Menschen Gottes Größe und seine Herrlichkeit und seine Kraft. Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. In Römer 1 heißt es, wenn man die Erde betrachtet, kann man sehen, dass Gott existiert, sodass sein unsichtbares Wesen durch seine sichtbare Schöpfung offensichtlich wird und wir keine Entschuldigung haben. All das diente dazu, zu offenbaren, wer Gott ist. Und wenn ihr die Schöpfung betrachtet, seht ihr Gottes Kraft und seine Weisheit und seine Liebe zur Schönheit. Ich bin vorhin da an den Blumen vorbeigegangen draußen, den Weintrauben. Und selbst in dieser gefallenen Welt sehen wir einfach diese Schönheit Gottes. Und dann gucke ich meine Frau an und die übertrifft alles, ja. Das ist unglaublich. Ihr seht seine Weichheit, ihr seht seine Sanftheit, seine Zartheit in den Blüten einer Blume. Und ihr seht seine Kraft in einem Gewitter und in den gewaltigen Körpern, die in den Milliarden von Galaxien, die es gibt, durch das endlose All einfach umherfliegen. Leute, all das stellt unseren Gott zur Schau. Aber was Gott auf besondere, bemerkenswerte Weise zur Schau stellt, ist die Tatsache, dass er barmherzig genug war, Sünder zu erretten. Und das könnte nie unter Beweis gestellt werden, dass Gott gnädig und barmherzig ist, dass Gott vergibt, dass Gott freundlich ist und ein weiches Herz hat, wenn es nicht Sünder dort draußen gäbe, zu denen Gott gnädig sein könnte. Deshalb hat er uns geschaffen. Und deshalb hat er auch die Sünde zugelassen. Er hätte ja auch ein paar Roboter machen können. Ja? Nein, er lässt den Menschen sündigen, damit er seine Gnade zeigen kann. Und wir staunen können und denken, wir verdorbene Menschen, das ist umwerfend. Irgendwann vor Grundlegung der Welt gab es also einen Plan, der von Gott selbst, von unserem dreieinigen Gott entwickelt wurde. Und Gott, der nicht lügt, beabsichtigte laut 2. Timotheus Kapitel 1, 9 die Menschheit durch Christus zu erlösen. Deshalb musste er sich zuerst dazu entschließen, die Menschen zu erschaffen. Der Plan stand also darin, eine erlöste Menschheit zur Herrlichkeit zu führen. Und um diese Zeit wurden auch die Engel zur Ehre Gottes erschaffen. Aber den Engeln wird keine Gnade erwiesen, sodass Gott seine Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung den Engeln gegenüber nicht demonstrieren kann, weil es keine Errettung für die Engel gibt. Die Engel waren entweder heilig oder sie waren gefallene Engel, und die gefallenen Engel konnten nicht erlöst werden und waren verdammt, um in dem Feuersee zu landen. Gott entschied sich zu einem Zeitpunkt vor Grundlegung der Welt, dass er Sünder retten würde. Leute, das, wenn das nicht euren Verstand übersteigt, dann weiß ich nicht, was es tut. Aber das hat er beschlossen. Er würde sie zur Herrlichkeit führen. Und sie sollten eine Braut für seinen Sohn sein. Eine Braut, die seinem Sohn für immer und ewig dienen, ihn lieben und anbeten würde. Und er würde den Himmel buchstäblich mit einem Halleluja-Chor füllen. Das sind wir. Halleluja heißt, lasst uns ihn anbeten, lasst ihn uns preisen. Preist Jahwe. Nun, das war der Gesprächsstoff der Dreieinigkeit, dieser verblüffende und der erstaunliche Plan Gottes. Und er musste nicht wirklich jemanden von uns schaffen. Er hat das nicht nötig gehabt. Aber hört mir gut zu. Er schuf alles, um eine Kulisse zu haben, vor der er sich offenbaren und uns offenbaren konnte. Er schafft also die ganze Kulisse, die ganze Schöpfung, um sich uns zu offenbaren. Und deshalb sagte Jesus in Johannes 6, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Er entschied sich, wen er unter allen Menschen auserwählen und seinem Sohn als Liebesgabe geben würde. Und er schrieb ihre Namen in ein Buch noch vor Grundlegung der Welt. Wir wurden bestimmt noch bevor die Welt überhaupt erschaffen wurde. Wir wissen also etwas über diese Kommunikation und das, wenn es in der Schrift heißt, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, dass das der Moment war, für den er die Dreieinigkeit geplant hatte. Und es war Tag 6, der den Höhepunkt bildete, und jetzt sind alle daran beteiligt. Lasst uns Menschen machen. Hier steht nicht, es soll, keine unpersönliche Methode. Gott wird hier sehr persönlich, weil er jetzt jene schafft, die ewig sind, die ihm auf immer in Herrlichkeit Anbetung bringen werden. Immer. Und zwar alle Menschen, entweder im Himmel oder in der Hölle. Jedes Knie wird sich beugen und muss zu seiner Verherrlichung dienen. Und das ist der Höhepunkt von all dem in der Schöpfung. Und in Kapitel 2, 7 sehen wir dann, dass er uns in seinem Ebenbild gemacht hatte. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Und er sagte, lasst uns machen, und das tat er, und er schuf uns. Wie tat er das? Er formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Leute, wir wurden aus denselben Grundelementen gemacht wie alles andere. Die wesentlichen Elemente bestehen aus bestimmten Chemikalien, und wir bestehen aus demselben Material. Und deshalb verrotten unsere Körper und zerfallen wieder zu Staub, Staub zu Staub. Und Gott hauchte den Menschen den Lebensodem ein. Der Mensch wurde zu einem Lebewesen, ebenso wie die anderen Lebewesen. Der Mensch war beweglich und er verfügte über ein Bewusstsein. Eure Körper wurden im Prinzip aus denselben Rohstoffen geformt wie die restliche Schöpfungsordnung, aus denselben atomaren Rohstoffen wie alles andere in der Schöpfungsordnung. Und wie den anderen Tieren wurde euch Leben eingehaucht. Und ihr wurdet zu Lebewesen gemacht, in dem Sinne, dass ihr über ein Bewusstsein verfügt und mobil seid. Übrigens heißt es von den Tieren in 1. Mose 7, 22, dass sie Lebensodem hatten. Kapitel 2, 7 geht es also nur um die physische Gestaltung des Menschen. Wir wurden aus dem Staub geformt. Wir wurden aus denselben atomaren Partikeln gemacht wie jeder andere und jedes andere Wesen. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied. Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr nochmal wiederkommen. Wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wie das aussieht und was es bedeutet, das werden wir beim nächsten Mal betrachten, wenn ich wieder dran bin und aus meinem Urlaub zurück bin. Lasst uns jetzt beten.